Ja, ihr habt schon Andeutungen bekommen, was der Predigtext wohl ist, nämlich Johannes 8, Vers 12, wo Jesus sagt, ich fand das sehr schön, an diesem Bild von die letzte Folie mit dem, von dem Lied, das war ja dieses Krippenbild, ja? Und die sind ja alle erleuchtet, aber was ist die Lichtquelle? Die Lichtquelle ist ja nicht eine Lampe irgendwo, sondern das Kind ist die Quelle. Ja, das Kind leuchtet die Mutter an. Und darum geht es, Johannes 8, Vers 12. Da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und lieber Vater, so bitten wir dich, dass du uns jetzt dieses Wort aufschließt und dass du uns etwas von diesem Licht und von der Wärme dieses Lichtes spüren lässt. Amen. Warum kam Jesus? Heiligabend geht es oft jedenfalls um die Frage, wie kam Jesus? Ja, so die Umstände, wie war das eigentlich? Aber jetzt am ersten Weihnachtstag soll es um die Frage gehen, warum kam Jesus? Und natürlich kann man da viele Antworten geben. Eine nennt unser Text, diese dunkle Welt braucht Licht. Heute vielleicht mehr als jemals zuvor. Ich meine, unsere Welt war eigentlich nie anders seit dem Sündenfall. Eine große, geistlich gesprochen, eine große Finsternis, in der die Menschen ohne Hoffnung, ohne lebendigen Gott sind und sich deshalb oft die grausamsten Dinge antun. Ja. In seiner Barmherzigkeit hat Gott schon im Alten Testament angekündigt, das soll sich ändern. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und dann ließ der Vater uns sogar wissen, dass er zu seinem Sohn gesagt hat, ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, dass du mein Heil seist bis an die Enden der Erde. Mit diesem Wort in Johannes 8, Vers 12 nimmt Jesus also diesen Bezug auf, diese Verheißungen und sagt, jetzt beginnt die Erfüllung. Was ich noch spannender finde, nicht nur Worte aus dem Alten Testament nimmt Jesus in diesem Satz auf, sondern auch Ereignisse. Ereignisse oder ich sag mal Hinweiszeichen im Alten Testament, die auf ihn hindeuten. Und welches ist wohl das erste Hinweiszeichen auf Jesus als Licht? Also der erste Hinweiszeichen haben wir ja schon gleich nach dem Sündenfall. Ja, es wird einer kommen, der wird dir Schlange den Kopf zertreten. Aber speziell auf Jesus als Licht. Vielleicht, warum haben wir eben den Text von der Feuersäule gehört? Das hat natürlich diesen Grund gehabt. Ich glaube jetzt, wenn man so chronologisch durch die Bibel durchgeht, also hinterher der Leuchter in der Stiftshütte ist auch ein Hinweiszeichen. Aber kommt etwas später, ein paar Kapitel später. Also das erste ist wohl tatsächlich diese Feuersäule, die das Volk Israel vom Auszug an begleitete und dann eben auch ganz besonders beim Durchzug durchs Rote Meer. Und deshalb haben wir diese Verse vorhin gehört. Und ich möchte jetzt in einem ersten Punkt ein paar Dinge zur Feuersäule sagen. Und ihr dürft gerne beim Hören schon selber Verbindungslinien ziehen zu Johannes 8, Vers 12. Im zweiten Punkt will ich das dann auch tun, einige dieser Linien aufgreifen, weiter entfalten und wenn ihr wollt, könnt ihr dann gerne vergleichen. Zuerst also die Feuersäule als Hinweiszeichen auf Jesus als Licht der Welt. Als Licht vor allen Dingen. Wieso kann man überhaupt in der Feuersäule ein Hinweiszeichen sehen? Das ist eine ganz interessante Sache in dem Kapitel 14, da war vom Engel Gottes die Rede, 2. Mose 14, ja, da war vom Engel Gottes die Rede, wenn der sich erhob, erhob sich auch die Feuersäule. Das heißt, der Engel Gottes war gleichsam in dieser Feuersäule gegenwärtig. Und die folgte ihm deshalb. Dieser Engel Gottes, oder manchmal, oder vielleicht sogar noch öfter, wird er Engel des Herrn genannt. Also das gleiche, Engel Gottes, Engel des Herrn. Und das ist kein normaler Engel. Der wird oft mit Gott gleichgesetzt. Zum Beispiel beim brennenden Dornbusch, da heißt es, da beginnt es, der Engel des Herrn rief oder erschien Mose in einer feurigen Flamme. Der Engel des Herrn. Und dann in der Fortsetzung heißt es, als der Herr sah, dass Mose hinging, um zu sehen, rief Gott, Mose, Mose, ich bin der ich bin. Ja? Auf der einen Seite wird also der Engel Gottes mit Gott selber gleichgesetzt, aber andererseits werden die zwei auch unterschieden. Und deshalb ist die Auslegung wohl richtig, die einfachste Erklärung dafür, dass der Engel Gottes eine Bezeichnung für Jesus im Alten Testament ist. Jesus zieht vor dem Heer Israels her. Ja, später, 40 Jahre später, vor Jericho, da erscheint der Fürst über das Heer des Herrn, dem Josua. Auch da wieder, ja, eine Erscheinung von Jesus. Aber jetzt hier, also Jesus zieht vor dem Volk her. Jesus ist in der Feuersäule gleichsam gegenwärtig. Diese Feuersäule verhüllt ihn also einerseits. Und gleichzeitig offenbart sie etwas von ihm. Ja? So, und jetzt achten wir mal darauf, was die Feuersäule hier macht. Fünf Dinge zur Feuersäule. Fünf kurze Dinge. Erstens, die Feuersäule begleitete das Volk Israel. Niemals wich die Feuersäule, die Wolkensäule von dem Volk bei Tage, noch die Feuersäule bei Nacht. Niemals ließ die Feuersäule das Volk Gottes allein. Und schon gar nicht in dieser besonderen, gefährlichen Nacht. Vom ersten Moment des Auszugs war die Feuersäule da und verließ sie nicht, bis sie den Jordan überschritten hatten, ins verheißene Land, im verheißenen Land angekommen waren. Zweitens, die Feuersäule bewegte sich in diesem Moment hinter das Volk Israel. Normalerweise ging die Feuer- oder Wolkensäule vor dem Volk her, weil ihre Hauptaufgabe darin bestand, das Volk zu leiten. Nur ausgerechnet, als sie jetzt vor dem Roten Meer standen und da hindurch sollten, da erhob sich die Feuersäule von vor ihnen weg. Ihr müsst euch mal vorstellen, ihr seid Israeliten und steht in der ersten Reihe. Und plötzlich geht die Feuersäule weg. Das war erstmal ein Riesenschrecken. Ja, wieso geht sie ausgerechnet jetzt weg? Sie muss uns doch jetzt ganz besonders den Weg zeigen. Aber eigentlich musste sie das in dieser Situation nicht, weil die Auswahl ziemlich beschränkt war. Es ging weder nach rechts noch nach links und zurück schon überhaupt nicht. Es gab nur einen Weg und der ging nach vorne durchs Meer durch. Ja? Also von daher brauchten sie das nicht. Geht es uns manchmal auch so, dass wir einen besonders schweren Weg gehen und es scheint auch gar keine Alternative für diesen Weg zu geben, aber wir haben nicht den Eindruck, dass der Herr vorangeht, da ist. Manchmal, also mir geht es jedenfalls manchmal so, manchmal hilft dann ein Blick zurück, ein Blick nach hinten. Der Blick nach hinten zeigte Israel, die Feuersäule war doch da. Unser Blick nach hinten wird uns oft viele Hinweise geben, dass der Herr ja doch mitging, die ganze Zeit auf dem schweren Weg, obwohl wir seine Gegenwart nicht gemerkt haben. Dieses letzte Jahr war für mich in mancherlei Hinsicht ein schweres Jahr, kein leichtes Jahr. Aber wenn ich jetzt zurücksehe, dann erkenne ich ganz viele Hinweise der Freundlichkeit Gottes und der Gnade Gottes. und der Hilfe Gottes. Und ich bin richtig überrascht über diese Vielzahl. Ich habe manches Mal, als ich noch so nach vorne guckte, ja, das, was da auf mich zukommt, wie soll das gehen? Und wenn ich jetzt zurückgucke, dann bin ich erstaunt, wie es gegangen ist. Ja, manchmal hilft der Blick zurück. Die Feuersäule hatte sich damals nicht entfernt, sie hatte sich nur von vor ihnen nach hinter sie bewegt und das hatte einen Grund und das ist der dritte. Die Feuersäule beschützte Israel. Das war jetzt eine zusätzliche Aufgabe, die sie zum Leiden hinzu auch noch übernahm in dieser besonderen Situation. Die Ägypter waren den Israeliten ja unmittelbar auf den Fersen. Wenn die Israeliten zurücksahen, dann blickten sie gleichsam direkt in die gefletschten Zähne des Raubtieres Ägypten. Und das machte ihnen riesige Angst. Und jetzt bewegte sich die Feuersäule von vor dem Volk nach hinten und zog gewissermaßen wie so ein Rollo runter. Und dahinter verschwanden die Ägypter. Und was man nicht mehr sieht, macht einem doch schon gleich viel weniger Angst. Eine ganz andere Wirkung hatte die Feuersäule auf Ägypten. Die Ägypter, die wollten ja wie so eine Raubkatze auf ihre leichte Beute direkt vor ihren Augen losspringen. Und plötzlich war die weg. Und sie konnten gucken, so viel wie sie wollten. Sie sahen nichts mehr. Das war unheimlich. Das war richtig verwirrend. Das machte denen Angst. Das vierte, die Feuersäule erleuchtete Israel. Wie ein hoher Flutlichtmast leuchtete die Feuersäule von hinten bis nach ganz vorne in die erste Reihe. Jeder ging im Licht. Die Kinder gingen im Licht, die Mütter, die Väter. Jeder vom Volk Israel ging im Licht. Keinem machten deshalb die Wasserwände rechts und links Angst. Sie gingen ja im Licht. Das Licht stand ja für die Gegenwart Gottes. Das Licht bedeutete Leben. Ganz anders erlebten die Ägypter die Feuersäule. Nach hinten war sie stockdunkel. Die Ägypter bewegten sich in absoluter Finsternis. Rechts eine dunkle Wasserwand, links eine dunkle Wasserwand. Wie oft mögen sie da hineingelaufen sein und dann wieder zurück und dann irgendwie versucht nach vorne. Sie waren völlig ohne Orientierung. Es war einfach nur Angst. In was hatten sie sich da hineinbewegt? Und nirgendwo war ein Ausgang zu sehen. Die Feuersäule war Licht für die einen und Dunkelheit für die anderen. Ganz eigenartig, ja? Ganz eigenartig. Und fünftens, die Feuersäule trennte das Volk Israel und Ägypten. Nicht nur räumlich, sondern geistlich. Die einen gingen im Licht ihrer Rettung entgegen. Die anderen gingen in der Finsternis ihrem Untergang entgegen. An der Feuersäule entschied sich das Schicksal aller. Das Schicksal Israels und das Schicksal Ägyptens, je nachdem, auf welcher Seite von der Feuersäule du warst. Entschied sich dein Schicksal. Die Feuersäule trennte zwischen dem Volk Israel und denen, die nicht zum Volk Gottes gehörten. Soweit mal fünf Gedanken zu diesem Text unter diesem ersten Punkt. Jetzt zweitens, Jesus, das Licht der Welt. Und vielleicht haben wir jetzt schon so einige Linien gezogen, vielleicht lesen wir jetzt schon dieses Wort Jesu mit etwas anderen Augen. Ich bin, so beginnt Jesus und knüpft damit an das Ich bin Gottes im brennenden Dornbusch an. Ich bin, der ich bin. Ja? Indem Jesus so beginnt, ich bin, macht er von vornherein klar, hier spricht Gott selber zu euch. Gott, der Sohn. Und nur deshalb macht die Aussage ja auch Sinn. Also ich bin das Licht der Welt im Mund eines Menschen, ja, macht ja keinen Sinn. Aber im Mund des Gottessohnes macht es Sinn. Die Feuersäule war, wenn man so will, ein kleines Licht, eben ein Hinweiszeichen. Jesus ist das eigentliche Licht, das unverhüllte Licht, das große Licht, das Licht der Welt. Und jetzt auch fünf Dinge zu diesem Licht. Ja, fünf Dinge. Erstens, Jesus, das Licht der Welt, verlässt dich nicht. Denk mal, das haben wir sofort, diese Verbindungslinie gezogen. Ja? Genauso wie die Feuersäule das Volk Israel nicht verließ, verlässt Jesus sein heutiges Gottesvolk nicht, und das heißt euch nicht. Ich bin bei euch bis an das Ende der Welt. Und wenn wir ihn mal nicht vor Augen haben, nicht gleich erschrecken. Nicht gleich erschrecken. Manchmal hilft der Blick nach hinten, der Blick zurück, um zu erkennen, er war ja doch da. Da habe ich ihn gesehen. Da habe ich ihn gesehen. Ja? Wenn man zurückguckt, lässt sich leichter erkennen. Zweitens, Jesus als Licht der Welt leitet dich. Das ist sicherlich seine Hauptaufgabe als Licht. Wohin leitet er? Zuerst einmal leitet Jesus in die wahre Erkenntnis. Man kann auch sagen, in die Erkenntnis der Wahrheit. Ist eigentlich logisch, ja? Wenn Jesus das Licht ist, dann leitet er in die wahre Erkenntnis. Jesus verbreitet keine Fake News, von denen wir in letzter Zeit so oft gehört haben, ja? Also erfundene Nachrichten, die so ähnlich klingen, als wären sie echt, aber falsch sind. Jesus verbreitet keine Fake News, weder über den Himmel, noch über das Gericht, weder über das Leben, noch über den Tod. Wenn der Herr Jesus die Herrlichkeit seiner Wiederkunft beschreibt, oder den Schrecken der Hölle, oder die Unausweichlichkeit des Gerichts, dann ist das keine Märchenstunde, die er da hält. Er führt in die Erkenntnis der Wahrheit hinein, aber er will mehr. In die wahre Erkenntnis Gottes hineinleiten, das heißt ja, Jesus lässt uns die Wahrheit über Gott so deutlich erkennen, dass wir die Wahrheit annehmen und darüber in die Gemeinschaft mit Gott kommen. Erkenntnis in der Bibel hat immer mit Gemeinschaft zu tun. Ja? Und darum in die Erkenntnis leiten, heißt nicht in irgendwie theoretisches Wissen hineinleiten, sondern es heißt in die Beziehung zu Gott hineinleiten. Das will er, jeden, der an ihn glaubt. Außerdem leitet er in die sittliche Reinheit hinein. Ich denke, das ist auch logisch. Als Licht leitet er in die sittliche Reinheit. Er ist das einzige Licht, zu dem man mit seiner Sünde kommen kann. Wo immer man sonst in dieser Welt, ja, wenn da mal Sünde, Verfehlungen, wenn die so ins Licht gezerrt werden, dann ist die Folge, man wird verachtet, man wird geächtet unter Umständen. Ja? Bei Jesus ist das ganz anders. Er verachtet niemanden, der seine Sünde in sein Licht hineinstellt. Er ist der Einzige, die einzige Institution in dieser Welt, die vergeben kann. Ja, und das tut er. Er vergibt. Und führt dann auch aus der Sünde heraus in ein reines Leben hinein. Jesus leitet also in wahre Erkenntnis, er leitet in die Reinheit hinein und natürlich leitet er ans Ziel. Wer mir nachfolgt, wird das Licht des Lebens haben, das ewige Leben. Wer Jesus im Glauben und Gehorsam folgt, der kommt gewiss im Himmel an. Habe ich mir das nicht ein bisschen zu leicht jetzt gemacht, indem ich das so sage? Jesus ist ja nicht mehr unter uns. Damals konnte man akustisch auf ihn hören, optisch auf ihn sehen und natürlich so auf ihm, sich von ihm leiten lassen. Aber jetzt geht das doch so nicht mehr. Wie war das beim Volk Israel, als die 40 Jahre der Wüstenwanderung um waren? Ich habe eben gesagt, die Feuersäule begleitete sie bis zum Übergang über den Jordan. Und als sie da drüber waren, war die Feuersäule weg. Was gab Gott ihnen als Ersatz, um sie zu leiten? Das Buch des Gesetzes und nach das ganze Alte Testament. Was gab Jesus seinen Jüngern als Ersatz, als er zum Vater zurückkehrte? Sein Wort, nach und nach das ganze Neue Testament und seinen Heiligen Geist, der es erklärt. Ja? Die Bibel als Wort hat ja eine ganze Reihe von Eigenschaften mit Gott gemeinsam. Dieses Wort ist vollkommen. Dieses Wort bleibt. Dieses Wort ist mächtig. Und dein Wort ist ein Licht auf meinem Wege. Ja? Und deshalb übernimmt dieses Wort ganz viele der Aufgaben von Jesus als Licht. Heute führt uns das Wort in die wahre Erkenntnis. Wir brauchen nicht auf irgendeine Stimme vom Himmel zu warten. Ja? Das macht das Wort. Das Wort leitet zu einem reinen Leben an und das Wort bringt mich ans Ziel. Deshalb lesen Christen die Bibel und lernen sogar Worte auswendig, damit sie uns dann leiten, wenn wir sie brauchen. Das Wort und der Heilige Geist sind gleichsam unsere Wolken und Feuersäule. Durch sie leitet der Herr uns. Drittens, Jesus, das große, reine Licht beschützt uns. Jesus verspricht, wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis. Finsternis steht für die Sphäre des Teufels. Finsternis steht für die Sphäre des Fürsten dieser Welt. In dieser Welt sind wir von geistlicher Finsternis umgeben. Wir sind auch von einer Dämonenwelt umgeben, die uns hasst, abgrundtief hasst. Kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wie tief die uns hasst und die uns von Jesus wegreißen will. Aber wer Jesus nachfolgt, der lebt im Licht. Und für den hat Jesus gleichsam ein Rollo runtergezogen. Nicht nur, dass wir die Dämonen nicht sehen, wir brauchen uns auch überhaupt nicht für sie zu interessieren. Überhaupt nicht für sie zu interessieren. Die sind alle hinter dem Rollo. Ja? Die brauchen uns auch keine Angst machen. Jesus beschützt uns vor dem Zugriff Satans auf unsere Seele. Wir haben keine Verheißung, die sich auf unseren Körper oder auf unseren Besitz oder auf unsere Häuser und so weiter bezieht, aber wohl auf unsere Seele ausdrücklich. Und deshalb hat Gott uns mit dem Heiligen Geist versiegelt. Und dieses Siegel sagt der finsteren Welt, Finger weg, der gehört mir. Ja? Den darfst du nicht anrühren. Da kann man es drauf verlassen. Dieses Licht beschützt uns. Keine Frage. Deshalb dürfen wir ohne Angst leben, auch ohne Angst vor dem Islam. Ein Mädchen in Bosnien erlebte, wie seine Eltern, Bosnien ist ja zum großen Teil muslimisch und die Eltern waren auch Muslime, und die kamen zum Glauben. Und dann erlebte das Mädchen, wie die Eltern es den Verwandten erzählte und die wurden sofort gewalttätig. Oder vielleicht nicht sofort, aber die wurden gewalttätig bei diesem Besuch und fingen eine Prügelei an. Und die Polizei musste sogar kommen. Und das Mädchen zog daraus eine Schlussfolgerung. Jesus und Errettung, das ist nichts. Das ist nichts Gutes. Ja? Aber dieses Mädchen, vielleicht von den Eltern geschickt, ich weiß es nicht, besuchte einen unserer Kindertreffs in Bosnien. Und mehrere Wochen hörte sie Geschichten von Jesus. Auch von Jesus als den guten Hirten. Und sie sagt dann, erzählt das unserer Mitarbeiterin dann im Sommerbesuch in der Freizeit, erzählte sie das dann, ich habe mich da richtig in Jesus verliebt, sagt sie. Und dann hat sie gebetet, wohl ganz für sich. Herr, nimm mich doch auch an, errette mich wie meine Eltern und werde mein guter Hirte und beschütze mich. Und dann sagt sie unserer Mitarbeiterin auf dieser Freizeit, ich habe jetzt keine Angst mehr vor unseren Verwandten. Jesus ist ja da. Der beschützt uns. Ist das nicht eine gute Schlussfolgerung, wenn man im Licht ist? Ja? Gleiche Schlussfolgerung hat schon David gezogen. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Eins ist natürlich wichtig. Jesus sagt bewusst, wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis. Nachfolgen heißt volle Hingabe an Jesus. Die Feuersäule gab dem Volk Israel nicht die Möglichkeit, sowohl vor ihr herzugehen, als auch hinterher. Es gab nicht die Möglichkeit, irgendwie so auf der Schwelle zu stehen. Mit einem Fuß hier, mit dem anderen Fuß da. Es ging nicht. Entweder warst du hier oder du warst da. Und das hat Jesus auch vor Augen. Und deshalb sagt er Nachfolgen. Nachfolgen heißt immer ganze Hingabe an Jesus. Wo bewegst du dich? Die Feuersäule beschützte, indem sie trennte. Sie trennte Israel von den Ägyptern und dadurch schützte sie das Volk Gottes. Und Jesus macht's genauso. Der schützt uns, indem er uns herausruft aus der Welt und uns von ihr trennt, nicht räumlich. Ja, Klostertrennung ist nicht die Trennung, die Jesus vor Augen hatte. Ja, innerlich. Geistlich. Wir trennen uns von der Welt, wenn die Welt aus unserem Herzen auszieht. Ja? So trennt Jesus. Deshalb leitet er in die Wahrheit und in die Erkenntnis und in die Reinheit hinein. Wir können nicht gleichzeitig zu Jesus, dem Licht, gehören und zur Finsternis dieser Welt. Wenn du mit Jesus verbunden bist, dann ist das deine neue Identität, ihr seid Licht in dem Herrn. Und die Folgerung davon ist, lebt als Kinder des Lichts. Epheser 5. Wenn wir das verstehen, ja, was Jesus getan hat, was unsere Identität ist, wenn wir das verstehen, dann werden wir im Alltag die richtigen Entscheidungen treffen. Im Blick auf die unterschiedlichsten Bereiche unseres Lebens. Mit Hilfe der Lehre, der Bibel und dem Heiligen Geist, der sie uns aufschließt. Ich freue mich deshalb immer, wenn zum Beispiel zwei junge Christen sagen, auch wenn das praktisch alle tun, wir leben nicht zusammen, wir warten bis zur Heirat. Das zeigt nämlich, dass sie was verstanden haben. Jesus, das Licht, trennt uns von der Welt und leitet uns in die Reinheit. Wer das nicht verstanden hat, mit dem kann man dann diskutieren und da kommt im Grunde überhaupt nichts bei raus. Wer es aber verstanden hat, mit dem braucht man überhaupt nicht zu diskutieren, der versteht das sofort. Ganz eigenartig. Das Umsetzen kann trotzdem schwer sein, aber das Verstehen ist da. Viertens, Jesus ist das Licht der Welt. So, das ist jetzt was Neues. Das haben wir bei der Feuersäule nicht. Die Feuersäule war das Licht für das Volk Israel und allein für das Volk Israel. Jesus, wenn ich das Bild von dem Flutlichtmasten gebrauchen darf, der baut den wesentlich höher. Wesentlich höher. Ja? Er ist das Licht der Welt. Der Flutlichtmast wird deshalb höher gebaut, weil das Volk Gottes größer werden soll. Es wird geöffnet. Für Menschen aller Völker, aller Nationen, aller Zungen und aller Sprachen und Stämme. Und deshalb ist Mission immer das Erkennungszeichen einer lebendigen Gemeinde. In Matthäus 28, Vers 19 gibt Jesus den Auftrag. Geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker. In Apostelgeschichte 1,8 gibt er die Strategie zur Umsetzung des Auftrags. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samaria bis an das Ende der Welt. Das heißt, Mission fängt immer vor Ort an, hört aber niemals vor Ort auf, sondern immer weltweiter Horizont. Weil Jesus das Licht der Welt ist, ist es Kennzeichen einer gesunden Gemeinde, dass sie beides tut. Vor Ort zum Glauben einlädt, im eigenen Land zum Glauben einlädt, aber immer auch weltweit die Weltmission im Sinn hat. Und ihr macht das ja vorbildlich und deshalb brauche ich das jetzt auch nicht weiter auszuführen, sondern ich bestätige euch, der Text bestätigt euch, dass ihr das Richtige tut, weil Jesus das Licht der Welt ist. Fünftens. Was zögere ich jetzt an dieser Stelle? Denn das ist ein bisschen ernst. Wie die Feuersäule diese Doppelfunktion hatte. Licht für die einen, Finsternis für die anderen, so ist das auch bei Jesus als Licht der Welt. Ich will das ein paar Dinge durchspielen. Für die einen ist, nehmen wir jetzt mal nur die Tatsache, dass Jesus als Licht für die ganze Welt gekommen ist. Für die einen ist es das Schönste, das es gibt. Ja? Das feiern wir. Das besingen wir. Darüber freuen wir uns. Für die anderen ist allein der Gedanke, dass Jesus das Licht der Welt ist, grauenhaft. Er weckt Hass. Viele Atheisten würden heute Weihnachten am liebsten abschaffen oder zumindest ersetzen. Das vertun sie ja schon ziemlich erfolgreich. Oder nehmen wir das Wort Jesu, die Bibel, für die einen Licht, Freude, Trost. Wir erinnern uns an Bibelstellen, um eine lange Nacht zu erhellen. Und die anderen, die sagen, die Bibel, die ist so dunkel, die ist so schwierig, die ist so unverständlich. Oder nehmt Jesus selber. Für die einen ist er der Retter, der Versöhner. Sie lieben ihn, sie hängen sich geradezu an ihn. Und die anderen sagen, ich verstehe das alles nicht, das mit der Versöhnung und mit dem Kreuz und warum Jesus gestorben ist, das verstehe ich überhaupt nicht. Wegen mir hätte der nicht sterben müssen. Ich brauche keinen, der mich mit Gott versöhnt. Meine Schuld kann ich selber tragen. Wenn jemand so denkt, wisst ihr, was das zeigt? Du bist noch auf der falschen Seite. Ja? Du bist noch nicht im Licht. Und dein Kampf gegen Jesus, der geht so lange weiter, bis du untergehst. Ja, bis du endgültig verloren gehst. Wenn du zu ihm gehörst, dann sagst du, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ja, hilf meinem Unglauben. Ich nehme deinen Weg zur Versöhnung an. Ich nehme an, dass allein dein Blut, das Jesus am Kreuz vergossen hat, mich reinigt von aller Sünde. Und ich brauche das. Ich freue mich darüber, dass es das gibt. Jesus bestimmt unser Schicksal. Dein Schicksal entscheidet sich daran, ob du im Licht gehst oder ob du in der Finsternis lebst. Und darum glaubt an ihn und bleibt bei diesem Glauben. Und dann gilt dieses Wort euch. Jesus, das Kind in der Krippe, der Mann am Kreuz und derjenige, der heute auf dem Thron zur Rechten Gottes sitzt, der spricht, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Amen. Amen.